Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Anke Ewerts ist ein Mensch mit zwei Leben, wie sie gern von sich selber sagt. Im Jahr 2009 änderte sich ihr Leben schlagartig, als sie durch einen tragischen Brandunfall so schwere Verbrennungen erlitt, dass man sie für 9 Tage im Krankenhaus in ein künstliches Koma legen musste. In dieser Zeit hat Anke ganz extreme Erlebnisse gehabt. Sie hat ihren Körper verlassen und ist von einer lichtvollen Präsenz in die Geheimnisse des Jenseits eingeführt worden. Ich freue mich, dass Anke heute bei mir zu Gast ist. Hallo, herzlich willkommen, liebe Anke, bei Geistreich am Samstag. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich freue, dich hier bei mir zu haben. Auch wenn wir über einen Ozean entfernt voneinander sitzen, Zoom erlaubt uns hier ganz toll zu kommunizieren.
So schön, Oliver. Ich freue mich riesig über die Einladung und bin extrem gespannt, wo es uns beide heute hinführt.
Ja, wir haben eben in einem ganz kurzen Vorgespräch festgestellt, dass unsere Arbeit gar nicht so wirklich weit auseinander geht. Auf so ziemlich, ja, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen vielleicht, aber unsere Botschaft ist, denke ich, doch die gleiche.
Ja, absolut.
Du hast 2009 ein ganz extremes, lebensveränderndes Erlebnis gehabt, was den meisten Menschen bekannt sein dürfte. Vielleicht für diejenigen in wenigen Sätzen, die dich nicht kennen. Was ist da passiert und ja, was ist so die eine große Sache, die du damit rausgenommen hast?
Bis dahin lebte ich ein Leben absolut getrennt von mir selbst. Das Gegenteil von dem, wofür ich hergekommen bin. Und an diesem Tag im September bin ich für mich selbst durchs Feuer gegangen. Das heißt, mein ganzer Körper stand in Flammen. Und ich bin am lebendigen Leibe verbrannt, wenn man so möchte. Habe in diesem Zuge meinen Körper verlassen. Und der dann 9 Tage ins Koma gelegt wurde. Und in diesen 9 Tagen zeigte mir mein Guide, meine geistige Family, wer ich wirklich bin und was der Sinn meines und unseres Lebens ist. Und führte mich durch alle Spektren und Bereiche des Universums und weit darüber hinaus und letztendlich wieder zu mir selbst. In meinen Körper hinein, in dieses farbenschwingende Klangorchester, das unser Körper in Wahrheit ist. Und seitdem liebe ich mein Leben. Ich liebe es, Mensch sein zu dürfen. Also mein gesamter Blickwinkel hat sich um 180 Grad ist zu wenig, aber hat sich komplett verändert. Meine Sichtweise auf mich, auf mein Leben, auf meinen Körper, auf das, was uns hier treibt und vor allem auf das, was wir alles zur Verfügung haben, wir Menschen, hat sich radikal verändert. Und seitdem möchte ich am liebsten jeden einzelnen Menschen packen, ihn schütteln und sagen, mein Gott, wenn du dich doch nur einmal wirklich sehen könntest, mach deine Augen auf. Ich zeig dir, was mir gezeigt wurde und lass uns das Leben feiern.
Ja, wunderbar. Ich mag deine Beschreibung, die du gerade hattest für den physischen Körper. Kannst du das nochmal sagen? Ein farbenfrohes?
Er ist so alles andere als ein Fleischklops und er besitzt ein eigenes Körperbewusstsein, ein energetisches goldenes Gitternetz, ein Feld, das uns Leben für Leben immer das gleiche Körperbewusstsein hilft, diesen einen Körper zu erschaffen. Aufgebaut aus auf große seelische Zusammenhänge, ja, die den Sinn unserer Inkarnationen auch ausmachen. Er besteht, wenn wir energetisch hineingehen, nur aus Farbe, aus Klang, aus Schwingung, aus Frequenz, aus Bewusstsein. Jede Zelle ist reinstes Bewusstsein. Und er ist das Tor in alle Welten, die wir Menschen immer außerhalb von uns selbst suchen. Ja, wo wir immer glauben, wir müssen irgendwo hin. Letztendlich führt alles, was wir tun, über ihn.
Ja, sehr schön gesagt. Und das ist etwas, was mir vor etwa 30 Jahren zum ersten Mal bewusst wurde. Ist ein bisschen über 30 Jahre her, bevor ich in die USA ausgewandert bin oder hier eingewandert bin, je nachdem, wie man es sagen möchte, habe ich eine Ausbildung zum Massagetherapeut gemacht. Und beziehungsweise, ich muss korrigieren, das ist ein bisschen später gewesen. Ich bin mal für ein Jahr in Deutschland zwischendrin gewesen. Da ist das passiert. Ist aber auch schon lange zurück. Und ich habe, dadurch, dass ich schon außerkörperliche Erfahrungen gehabt hatte in dieser Zeit, habe ich ein ganz anderes Wahrnehmungsbild von unserem physischen Körper bekommen und hatte das Gefühl, jede Zelle ist vom Bewusstsein durchtränkt und da ist eine eigene Intelligenz da drin und die reagiert, je nachdem, mit was für einer Absicht ich in die Behandlung gehe. Und ich fand das wahnsinnig spannend, auch mit einem physischen Körper zu arbeiten, mit dieser Bewusstheit. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, da habe ich eine riesen Resonanz dazu. Du hast nur viel schönere Worte dafür als ich damals.
Weißt du, ich habe mich vor diesem Unfall so abgelehnt und diesen Körper nur als Gefängnis empfunden, nur als eng. Und ich habe gemerkt, diese ganze Traurigkeit, diese Einsamkeit, dieser Frust und all das steckt in ihm fest. Und ich fühlte mich, ja, wie lebendig eingesperrt, begraben in diesem Ding und wollte immer weg. Und dann war ich weg, wurde rauskatapultiert, als er da brennend vor dem Kamin stand und war nur froh, endlich diesen Körper losgelassen zu haben. Und ach ja, super, in die geistigen Ebenen. Und es war gigantisch. Und als ich dann ins Krankenhaus zurückgeführt wurde an dieses Ding, das da fremd ernährt wurde und beatmet wurde und mir klar war, mein Guide will mich da wieder reinbringen, er will, dass ich in dieses Leben zurückgehe, war ich erst total entsetzt. Und er zwang mich aber, er zeigte mir, er sagte, willst du wissen, was wirklich Liebe ist und wer du wirklich bist? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann packte er mich, wie man so ein Kind hinten am Nacken packt, und drückte mich in dieses Körpergefäß, in diesen heiligen Gral hinein. Und die ersten Sekunden habe ich mich noch gewehrt. Und dann habe ich dieses Farbenmeer gesehen und diese Liebe gespürt, dass da ein Bewusstsein ist, das fast weinte vor Freude. Und mir kamen diese Worte entgegen, endlich bist du da. Ich habe so auf dich gewartet und es war mein Körper, der da zu mir sprach. Und ich habe gemerkt, dass ich ihn die ganzen Jahre nie gesehen habe und nie mit ihm kommuniziert habe. Und das ist halt seitdem anders. Also er ist die Liebe meines Lebens geworden.
Wow, das ist natürlich schon wirklich spektakulär. Ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meinem Körper, muss ich sagen. Aber es gibt immer noch diese Tage, wo ich aufstehe und denke, wirklich jetzt? Muss ich das tatsächlich weitermachen? Denn ich habe gestern ein Gespräch geführt, da ging es darum, die Sucht der außerkörperlichen Erfahrung. Und das ist was, wo ich dich jetzt mal oder deine Meinung mal dazu hören möchte. Ich hatte gestern mit Unity einen Live-Call und irgendwie fiel die Bemerkung, kann da was Schlimmes passieren oder bin ich da gut aufgehoben? Und in meinem Redefluss kam ich dann zu dem Punkt, wo ich sagte, es kann zu einer Sucht werden. Denn wenn wir diese Freiheit einmal gespürt haben, dann wollen wir sie immer wieder spüren und wollen vielleicht auch gar nicht zurück. Und ich finde das super interessant, dass du das so gut integrieren konntest für dich. Denn ich habe oftmals immer noch das Gefühl, wenn ich zurückkomme nach so einer Erfahrung, ich werde in eine Form gepresst, die mir nicht recht ist. Ja. Es gibt dann die schönen Momente, wo ich realisiere, es gehört zusammen und das ist wie eine Art Hologramm, in dem ich mich befinde, aus der geistigen Welt heraus betrachtet. Es ist gar kein enges Gefängnis, es ist kein Panzer. Ich darf das auch anders betrachten, aber manchmal, wenn ich Jetlag habe zum Beispiel, dann fühlt sich das trotzdem an wie ein Panzer. Wie gehst du damit um, wenn es mal nicht so gute Tage gibt?
Also ich kenne das Gefühl, auch diese Sucht, ich wollte ja auch immer weg und bin weggelaufen. Ich habe es mit Sport gemacht, ich habe meditiert, ich habe was weiß ich gemacht. Ich glaube, es liegt immer daran, dass wir in diesem Entweder-Oder-Modus sind. Also entweder bin ich draußen oder ich bin drin. Wir erkennen nicht, dass beides eins ist. Dass es ein Sowohl-als-auch sein darf. dass diese seelische Freiheit, diese Grenzenlosigkeit, die wir sofort spüren, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit aus dem Körper rausgehen, dass die auch im Körper spürbar ist. Und ich verlasse jetzt meinen Körper nicht mehr so, wie es mir vorm Kamin passiert ist. Das ist das, was du beibringst, diese wirklich außerkörperlichen Erfahrungen, wo man dann auch überall hinreisen kann und sich dann so alles angucken kann. Bei mir ist es eine Reise des Bewusstseins. Ich reise mit meinem Bewusstsein in alle Welten und ich bin der Vogel, der da oben fliegt. Ich bin der Baum, ich bin die Erde. Gleichzeitig bin ich aber auch in meinem Körper. Also ich komme deswegen von einer etwas anderen Seite. Und wenn wir unseren Blickwinkel verlagern, wenn wir also außerhalb des Körpers sind und mal auf ihn gucken und ihm einmal all diese Liebe geben und vor allem die Erlaubnis geben, sich auszudehnen, seine Energie zu erhöhen, seine Frequenz zu erhöhen, dann fühlt es sich in diesem Körper schon ganz anders an. Er ist meistens so eng und dicht, weil er in einer sehr niedrigen Frequenz schwingen muss, um sich entweder an das Außen anzupassen oder weil wir in negativen Gedankenspiralen uns drehen und uns das zum Hobby geworden ist oder warum auch immer. Und ich helfe den Menschen, die Frequenz des Körpers zu erhöhen, allein durch ihr Bewusstsein und ihn mit all dem zu versorgen, was er braucht, ihn also zu nähren, aber aus den energetischen Ebenen heraus zu nähren. Und dann ist er ein Schwingungsfeld, dass sich alles andere als eng anfühlt. Also ich tanze mit meinem Körper permanent Tango.
Wow. Wie war das, als du aus deinem Koma erwacht bist? Du hast zwar dieses Erlebnis gehabt, dass dein Körper etwas Wunderbares ist, aber da ist natürlich auch der physische Schmerz, der eine Rolle gespielt hat, denke ich mir. Nach so einer furchtbaren Verletzung in der Physis und ich glaube, es gibt kaum was Schlimmeres als Brandverletzungen, wenn ich mich so zurückerinnere an das, was mir so an kleinen, winzigen Brandverletzungen passiert ist, habe ich immer gedacht, das ist so das Allerschlimmste, wenn man verbrennt. Ja. Wie hast du diesen Schmerz denn dann erlebt und integriert?
Also als ich brannte oder mein Körper, ich bin es ja nicht, als mein Körper brannte, habe ich kaum Schmerz gespürt, obwohl das Feuer wohl laut Feuerwehr 4000 Grad heiß war. Ich habe einfach nur funktioniert und versucht, es auszuklopfen. Er war schwerst verbrannt, vor allem Gesicht und Hände. Zweiten und dritten Grades, meine gesamte Gesichtshaut ist transplantiert, man glaubt es kaum. Als ich aus dem Koma erwachte, hatte ich keine Lippen, meine Ohren waren schwarz, ich hatte nichts Weißes mehr in den Augen, es war alles knallrot, ich hatte keine Haare mehr, es war eine einzige offene Wunde und man ließ sie auch als offene Wunde heilen. Also da war eigentlich mein größtes Problem, wenn ich mich in den Spiegel sah, dass ich keinerlei Identitätsgefühl mehr hatte. Das war nicht mehr ich, die da aus diesem Spiegel heraus zurückblickte. Und der Unfall selbst ist für mich überhaupt kein Trauma, sondern das größte Geschenk, was mir je in meinem Leben passiert ist. Der Schmerz, den ich mir dann angucken durfte, das ist der Schmerz meines alten Lebens, alles, was davor war. Diese Todessehnsucht, die ich hatte, dieses mich selbst nicht ertragen können. Und all das ist in unserem Körper gespeichert. Und das nimmt auch eine Nahtoderfahrung nicht weg. Also da kommt ja niemand und sagt so, ich mache jetzt mal Schnipp, jetzt weißt du alles. Du kriegst von mir mal alle Erkenntnisse, die du brauchst und ich reinige dich mal von allem und dann gehst du raus und bist einfach glücklich. Sondern ich wusste jetzt danach einfach, wer ich wirklich bin. Ich wusste, dass Energie immer wandelbar ist, dass ich zu allem Zugang habe und dass ich stets die Wahl habe, wie ich mit was umgehe, wie ich was bewerte und ob ich etwas in mir verändern möchte oder nicht. Und ich brauchte danach 7 Jahre, um in mir wirklich meine Hauptthemen aufzuräumen. Und vor allem brauchte ich diese Zeit, weil nichts mehr passte. meine Arbeit nicht, meine Ehe nicht, mein Zuhause nicht, meine Kleidung nicht, meine Art, mich zu ernähren nicht. Ich musste alles umstellen, weil alles, was ich vorher gelebt hatte, war lieblos. Und plötzlich ging es nur noch liebevoll. Und ich habe in allem Bewusstsein gesehen mit meinen physischen Augen. Also meine ganzen Sinne waren plötzlich sperrangelweit offen in diesem Körper. Ich wusste, was jemand denkt. Und ich wusste, wer einen Gegenstand entwickelt hat, welche Maschinen dazu nötig waren. Ich konnte in jeden Menschen hineingehen. Ich war die Schneeflocke, ich war der Regentropfen, ich war einfach alles. Und das hat mir sehr schwer gemacht. Ich wünsche das wirklich niemandem, weil da viele Menschen sind, die sehnen sich danach, dass ihre Sinne aufgehen. Das ist too much information. Du siehst und weißt alles und nicht nur das Lichtvolle.
Ja.
Du kannst nicht mehr normal einkaufen. Wenn du eine Packung Nudeln in die Hand nimmst, weißt du, wie es den Hühnern ging. Du weißt alles und du spürst alles. Und ich musste dann mühsam lernen, diese Filter nicht mehr zu verschließen, so wie es vorher war, sondern lernen, sie zu öffnen, wenn ich sie öffnen will, und zu schließen, wenn ich sie schließen möchte. Und das hat ein bisschen gebraucht. Aber jetzt kann ich ein ganz normales Leben führen und öffne meine Kanäle, wenn ich mit Menschen zusammen bin, und blicke einfach dann nehme ich die energetische Sicht ein.
Ja, sehr interessant, wie du das beschreibst. Bei mir ist es genau umgekehrt gewesen. Ich habe sehr hart daran gearbeitet, in Anführungsstrichen. Das ist ja eigentlich keine Arbeit, es ist eher eine Form von Erkenntnis, wenn man dahin kommt, um die Sinne zu öffnen. Aber für mich fühlte sich das dann sehr mühevoll an, bis ich zu einem Punkt kam, wo ich gemerkt habe, oh, mir stehen mehr als die physischen Sinne zur Verfügung und ich kann das auch integrieren. Und wie du eben sagtest, die Menschen möchten das. Da ist so ein Ego-Bewusstsein unterwegs. Ich möchte hell sehen, hell fühlen, hell hören. Ich möchte alles und am besten sofort. Aber niemand macht sich wirklich über die Konsequenz Gedanken, was passiert. Und ich bin heute extrem dankbar, dass das bei mir so langsam Schritt für Schritt über die Jahre passiert ist. Und das versuche ich auch immer zu vermitteln in meiner Arbeit. Be careful what you wish for. Denn es ist eine Sache, diese Sinne zu öffnen, aber eine andere Sache, damit nicht umgehen zu können. Denn die Integration der Wahrnehmung und B, aber auch die Steuerung von Hellsinnen, die ist nicht jedem einfach so in die Wiege gelegt. Und bei mir, ich kann mich erinnern, es gab dann mal so eine Phase, wo ich plötzlich 3D-Wahrnehmungen von Gestalten hatte. Und das hat mir dann Angst gemacht, insbesondere wenn das passiert ist, wenn ich allein zu Hause war. Und wie gehe ich denn jetzt damit um? Da sind das Geisthelfer, sind das Verstorbene, verliere ich den Verstand? Denn sowas kennt man aus der Schizophrenie oder auch von Halluzinationen. Und zum Glück hatte ich zu der Zeit schon eine recht gute Anbindung zu meinem geistigen Team. Und da wurde mir dann gesagt, Grenzen setzen, Grenzen setzen. Und damit habe ich dann angefangen, ganz klar zu sagen, so um 8 Uhr ist Feierabend. Da muss hier keiner mehr auftauchen. Und zum Glück hat das auch Verständnis gefunden. Aber das Hellsinne, wenn sie aufgehen, man muss lernen, damit umzugehen.
Ja, also bei mir war es auch dieses Grenzen setzen. Ich musste Filter setzen. Wann will ich das und wann will ich es nicht? Und ich hatte schon immer, das wurde mir aber erst mit der Zeit bewusst, autistische Züge. Also ich war schon immer hochbegabt. Ich hatte schon immer Zugang in diese Welten und war sehr schwer beschulbar und solche Dinge. Also ich habe große Probleme, mich hier in dieser Welt der Strukturen und so zurechtzufinden, mogeln mich da ein bisschen wie ein Legastheniker durch. Und wenn ich aber in diesen geistigen Welten bin, das ist meine Hochbegabung. Also ich google in diesen Ebenen rum. Das ist eine wahre Freude. Und es ist eine Gnade, dass wir Menschen die Fähigkeit haben, uns auf etwas fokussieren zu können. Es ist eine Gabe von uns Menschen, dass wir viele energetische Schwingungswelten ausblenden können. Wenn man sich vorstellt, wenn du alle Radiofrequenzen, alle WLAN-Frequenzen und Netzwerke, wenn du sie fühlen und spüren würdest und so hellhörig wärst, dass du Informationen spürst, weißt, erkennst, hörst, die darin in Lichtgeschwindigkeit fließen, du drehst durch. Also es ist nicht nur die Wut anderer Menschen oder dunkle Energien oder sonst irgendwas, sondern es ist so viel mehr, was hier um uns herum existiert und was Gott sei Dank für unsere Sinne ausgeblendet wurde. Das ist gut.
Ja, und das verstehen viele nicht, dass es da einen ganz klaren Sinn dahinter gibt und dass man auch sehr umsichtig und mit der richtigen Absicht damit umgehen darf. Anke, du hast mit deinem Blick in die Unendlichkeit Buch damals die Spiegel-Bestsellerliste im Sturm, wie sagt man im Deutschen, erobert, ja, vielen Dank. Das ist natürlich auch eine lebensverändernde Geschichte gewesen, jetzt was das physische Leben für dich angeht. Hast du eine Ahnung gehabt, als dieses Buch im Prozess des Entstehens war, was die Konsequenz daraus sein könnte?
Nein. Im Gegenteil, mir lief der Verlag ungefähr ein Jahr hinterher und bettelte, dass ich diesen Vertrag unterschreibe. Und ich hatte so große Angst, mit meinem Schatz, mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Erstmal wusste ich überhaupt nicht, wie kann man Worte finden für etwas, das wortlos ist, das du gar nicht mit Worten beschreiben kannst. Und das andere war, in meinem alten Leben hatte ich Angst vor Menschen. Ich war zu feinfühlig und ich hatte Angst vor Bewertungen und so. Und habe gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt ein Buch schreibe und es geht, ich kann nicht mehr kontrollieren, wer es liest, dann könnte ich ja angeklagt werden. Ich könnte, was weiß ich. Und also dieser Prozess des Schreibens dauerte lange und hat mein Leben komplett nochmal auf den Kopf gestellt. Ich durfte dann Vorträge halten, ich durfte Dinge lernen, die in meinem alten Leben nie Raum gehabt haben. Und mittlerweile ist erst 5 Jahre her, aber es wird gerade in die 7. Sprache übersetzt. Das ist total irre. Andere Instanzen kümmern sich darum. Und ich folge einfach nur. Und da ich mir nichts merken kann, also kein Gefühl mehr für Raum und Zeit habe und mir nichts merken kann, kann ich mich auch nicht vorbereiten. Wenn ich jetzt so Seminare halte oder Vorträge halte oder Gespräche wie dieses, es findet also nichts mehr über die mentale Ebene statt. Ich durfte lernen, es einfach fließen zu lassen, einfach angebunden zu sein. Und was ich jetzt mache oder erlebe, ist, dass ich einfach nur das, was mir gezeigt wurde oder was ich erfahren und erlebt habe und auch in mir verändert habe, so wie du auch, jetzt an Menschen weitergebe. Und das macht was in den Menschen und das ist einfach wunderschön. Und wo es hingeht, keine Ahnung, ich lenke nicht, das lenkt jemand anders.
In diesem Vertrauen leben zu gönnen, zu diesem Extent, das ist wirklich für die meisten Menschen ein Traum und es ist beneidenswert. Jetzt hast du diese Erfahrung gehabt, ne, die dich auf diesen Weg gebracht hast. Jemand, der jetzt ohne eine Nahtoderfahrung oder ohne große spirituelle Erfahrungen zu dir kommt. Wie begleitest du die Menschen, dass sie so ein Stückchen von diesem Lebensgefühl tatsächlich auch in sich erwecken können?
Ich weiß, wo die Menschen stehen. Ich habe es erlebt. Ich habe all diese Ängste, die Menschen jetzt im Moment in sich tragen, die hatte ich selbst in mir. Und ich kenne jetzt eben auch die Lösungswege. Und ich versuche, die Menschen genau dort abzuholen, wo sie stehen. Und manchen darf man langsam aber sicher beibringen, hey, du hast eine Wahl. Du kannst etwas verändern. Du bist den Dingen, den Gesetzmäßigkeiten hier nicht hilflos, ohnmächtig ausgesetzt. Und dann führe ich sie in Bewusstseinswelten hinein, in denen sie lernen und vor allem selbst erfahren, ich habe eine Wahl. Was ich ja so mache, ist, ich lehre nichts, sondern ich erzähle den Menschen etwas, ich öffne Räume und sag dann so, und jetzt mach mal die Augen zu und jetzt bring ich dich dorthin, ich zeig dir das, wovon wir eben gesprochen haben. Und sie machen ihre eigenen Erfahrungen. Ja, genauso wie ich es auch machen durfte. Und das verändert etwas.
Ja.
Also es gibt in uns, es ist bei dir ja das Gleiche, die Menschen müssen ihre eigenen Wege finden, ihre eigenen Erfahrungen machen. Es gibt da ein paar Tools, ein paar Beschleuniger, ein paar goldene Schlüssel. Aber letztendlich geht es für uns alle jetzt darum, raus aus der Theorie. Wir wissen alles, es ist alles schon tausendmal durchgekaut. Der Kopf weiß es. Jetzt geht es darum, diese Möglichkeiten, die wir als Mensch haben, bewusst zu erfahren. Und dann als Ziel zu haben, sowohl Seele zu sein, also sowohl energetisches Schwingungswesen, ja, das durch Raum und Zeit überall hinreißen kann, als auch dieser Körper. Und in uns bewusst zu erkennen, alles ist eins. Wir sind eine Einheit, wir sind nicht getrennt und wir hören dann auch auf, in uns selbst Trennungen vorzunehmen. Dadurch wandelt sich ein Ego, diese ganzen Ego-Strukturen wandeln sich, Ängste wandeln sich in kürzester Zeit. Es ist vieles, was in unserem alten Leben notwendig war, um diesen Mangel und diese Ängste und diese Enge leben zu können, das verpufft dann in einer Lichtstaubwolke, weil es plötzlich keine Grundlage mehr gibt.
Ich habe gestern mit einer guten Freundin gesprochen, die auch das Vergnügen hatte, dich schon mal live zu erleben. Und die gesagt hat, ich habe selten einen Menschen gesehen auf der Bühne, der eine so enorme Selbstsicherheit hat und so in sich zu Hause ist. Und die würde gerne wissen, ob du eine Routine hast, die dich unterstützt, ob du einen Rahmen für dich gesetzt hast, regelmäßig meditierst oder ob es die Ernährung ist, ob es eine Kombination aus mehreren Sachen ist. Wie nährst du dich, damit du in dieser Präsenz bleiben kannst?
Oh, eine gute Frage. Also ich ernähre mich sehr schlecht und eigentlich esse ich sehr wenig. Mein Körper ernährt sich überwiegend aus den energetischen Ebenen. Ich meditiere gar nicht. Oder besser gesagt, mein ganzer Tag ist Meditation. Ich bin sehr, sehr bodenständig. Also ich weiß nicht, ob es viele Menschen hören wollen, aber ich rauche sogar. Ich trinke gerne Rotwein. Ich fahre Motorrad. Ich liebe das Leben. Ich feiere es. Was mir wichtig ist, ist die Schwingung um mich herum. Das ist meine Routine. Ich achte sehr genau darauf, welche Kleidung trage ich, mit welchen Menschen umgebe ich mich, welche Möbelstücke dürfen sich in meiner Umgebung befinden, in welchem Haus lebe ich, auf welchem Boden. Ich lebe jetzt hier in Spanien, auf Mallorca, mitten in der Natur, sehr ruhig. Ich achte sehr genau darauf, wann bewege ich mich in Menschenmengen hinein, wann nicht. Ich bin in permanenter Zwiesprache mit meinem Körper. Er zeigt mir ganz genau, was mir gut tut und was nicht. Und es bedeutet aber auch, dass ich manchmal Dinge, die ich vielleicht zugesagt habe, widerrufe, von jetzt auf gleich, weil es sich nicht gut anfühlt, weil sich irgendetwas verändert hat und ich höre rigoros darauf. Mein Handy nutze ich so gut wie gar nicht mehr. Also ich bin sehr schwer erreichbar. Man muss mich wirklich altmodisch anrufen, wenn man mich erreichen möchte. Ich mag keine festgelegten Routinen und bin ein absoluter Verfechter, den Menschen immer wieder zu sagen, du selbst weißt ganz genau, was dir gut tut und wann. Ich schlafe so lange, wie es mein Körper braucht. Ich frage ihn, auf was hast du Lust, was möchtest du essen, und ich spüre seine Antwort. Ich zwinge ihn zu gar nichts. Er ist mein Navi. Und meine Intuition ist mein Navi.
Wow. Wow, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Vielen Dank für die Inspiration. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen diese Glaubenssätze tragen. Ich muss jeden Tag eine Stunde meditieren und ich muss dieses und dieses Ritual machen, egal aus welcher Tradition oder Philosophie man darauf blickt. Es ist immer mit einem gewissen Zwangverhalten auch verbunden. Und ich bin da sehr konform mit dir, wobei ich gerne meditiere, muss ich sagen. Für mich ist das so ein bisschen dieser Rückzug, dieser Ort, den ich mir schaffe, in dem ich blühen darf, in dem ich mich so ein bisschen abschotte. Aber es ist natürlich fantastisch, wie du dir deinen Lebensraum auch geschaffen hast.
Ich glaube, ich meditiere immer. Also diesen Zustand der Meditation, den habe ich ständig. Und ob ich jetzt einkaufen gehe oder Auto fahren oder hier im Grünen sitze. Ich mag keine Zwänge. Und ich erlebe zum Beispiel Menschen, die sich, die was weiß ich, nur noch Rohkost essen. Und ich sehe, wie ihr Körper leidet, weil ihr Körper etwas ganz anderes braucht. Der braucht vielleicht warme Nahrung. Der braucht Liebe. Und wir neigen dazu, dass wir dem Körper etwas aufzwingen, weil uns gesagt wird, das musst du tun. Und es entspricht aber gar nicht unserem Wesen. Und ich weiß, dass jeder einzelne Mensch genau herausfinden kann, was tut ihm gut und was nicht. Und das ist dann die eigene persönliche Wahrheit. Und wenn jemand gerne meditiert, dann ist es genau das, was ihm gut tut.
Wenn jemand so eine krasse Wandlung wie du durchlebst, das ist ja wirklich eine Wesenswandlung, wenn das Ego in den Hintergrund rückt und dir das authentische Selbst sozusagen die Bühne des Lebens betritt, das ist doch sicher auch befremdlich gewesen für Menschen in deinem Umfeld. Wie bist du damit umgegangen? Weil ich glaube, das ist eine Angst, die viele Menschen tragen, wenn sie sichtbar werden. Und ich meine jetzt mit sichtbar nicht unbedingt auf die klassische Bühne zu treten oder im Internet sichtbar werden, sondern tatsächlich sichtbar werden aus sich heraus. Dass dort eine Veränderung stattfinden könnte, die mit Verlust einhergeht.
Ja, es fällt viel weg, viel Unechtes fällt weg. Es bleibt das Authentische übrig, wie innen so außen. Je authentischer wir selbst werden, und das spüren wir alle, umso mehr räumen wir sowieso auf im Außen. Und immer mehr fällt weg. Und du wirst mit bestimmten Menschen nicht mehr umgehen wollen, weil sie einfach nicht mehr deiner Schwingung entsprechen. Und so war es bei mir auch. Also gerade meine Familie, ich komme aus einer Arztfamilie, konnte am Anfang mit einer Nahtoderfahrung nicht viel anfangen. Mein Vater meinte, das liegt an den Opiaten, die man da in meinen Körper gepumpt hat. Doch sie haben sehr schnell gemerkt, dass es mit einer kompletten Wesensveränderung einherging. Und ich kann mir zum Beispiel keine oberflächlichen Gespräche mehr anhören. Dann stehe ich auf und gehe. Das ist für mich kaum noch auszuhalten. Und
ja.
Ich gucke kein herkömmliches Fernsehen mehr. Ich wähle sehr bewusst, was für Informationen ich in mein Feld lasse. Und es hat damals sehr viel aussortiert. Also eine meiner ersten Amtshandlungen war, mit meinem Ex-Mann zu sprechen und über die Scheidung zu sprechen. Und ja, mein Leben neu aufzustellen. Und das tun aber die Menschen im Moment auch. Ja, das beobachte ich überall, dass sie ihr Leben und das Leben da draußen hinterfragen. Ihren Wohnort hinterfragen, ihre Beschäftigung hinterfragen, ihren Umgang mit anderen Menschen hinterfragen und sich da ganz viel verändert.
Sind da Menschen aus deiner Vergangenheit in Anführungsstrichen übrig geblieben, die diesen Integrationsprozess miterlebt haben und das auch halten konnten von ihrer Seite aus? Oder ist es so wirklich dann so ein Wechsel geworden?
Meine engste Familie, also meine Eltern sind natürlich mitgegangen und können das auch mithalten. Also mein Vater hat ein bisschen Schwierigkeiten, mit mir über Raum und Zeit zu diskutieren, weil er aus der wissenschaftlichen Seite kommt und da kann er meinen Worten, meinen Erfahrungen nicht so ganz folgen. Aber meine Mama ist mit meiner Mama kann ich die tiefsten, tollsten Gespräche führen. Meine Kinder sind ganz stolz auf ihre Mama, weil sie endlich glücklich ist, können aber nicht allzu viel, glaube ich, damit anfangen, was ich hier erzähle. Aber das sind die einzigen Menschen, die übrig geblieben sind. Alle anderen sind weg.
Ja. Ja, auch das ist eine Konsequenz, ne, wenn wir uns auf so eine Reise begeben, dass wir Veränderung begrüßen dürfen, ne, oder vielleicht sogar müssen. Wenn wir versuchen, an dem festzuhalten, was alt und krustig ist, und da gehören auch viele Beziehungen dazu im Leben, dann hindert uns das auch, daran frei zu sein. Ne, denn diese alten Bindungen, die sind genau das, die sind Bindungen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und so schmerzlich, wie das manchmal war, aber ich musste mich auch von einigen Menschen lösen, weil ich das Gefühl hatte, es erwürgt mich, dieses Unverständnis. Und auch wenn uns da 20 Jahre Freundschaft begleitet haben, ne, das ist immer belächelt worden. Und irgendwann bin ich dann zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin, aber nicht weiter. Ne, ich habe die Möglichkeit, andere Menschen einzuladen. Und heute bin ich sehr froh über die Community, die ich um mich herum geschaffen habe. Ist ja auch eine Art von Manifestation, ne, und ein ganz anderes Lebensgefühl dadurch auch leben darf. Du hast gerade von deinen Eltern gesprochen, Anke. Und ich habe im Vorgespräch eben erwähnt, dass ich beide meine Eltern jetzt kürzlich verloren habe, beide auf recht tragische Art und Weise. Wie gehst du im Leben mit Trauer um? Oder was sagst du zu Menschen, die ja an ihrem Verlust leiden?
Also zuerst mal würde ich gern etwas zur Zeitqualität sagen. Ich erlebe auch in meinem eigenen Familienkreis, also der Vater meines Mannes wurde vor ein paar Tagen beerdigt, und auch in unserer Community, dass im Moment sehr, sehr viele Menschen ihren Körper verlassen. Und das fällt auf und macht uns Angst. Ich weiß aus übergeordneter Sicht, dass das einen guten Grund hat. Dass wir im Moment in so einer extremen Schwingungserhöhung sind, in so einer extremen Entwicklungsphase in unserer Körperlichkeit, dass sehr, sehr viele Seelen diesen Körper loslassen, um dann in einer neuen, höheren Schwingung wieder neu inkarnieren zu können und einen Körper zu bilden, der an diese neue, höhere Schwingung angepasst ist. Es ist wie eine Neugeburt. So, und sehr, sehr viele Menschen lassen sich im Moment auf die Prozesse ein, die wir hier alle durchlaufen, sich die Ängste anzugucken, sich diese ganze Schwere anzugucken. Und viele Seelen sagen aber nein, dieser Prozess, den durchlaufe ich nicht. Ich lasse den Körper los und bilde einen neuen. Und Trauer vor allem über den Tod, existiert für mich persönlich nicht mehr. Aber das hat damit zu tun, dass für mich wirklich alles eins ist. Und diese Seelen, auch wenn sie den Körper nicht mehr haben und ich nicht mehr zum Telefon greifen kann und Mama oder Papa anrufen kann oder sie umarmen kann, so habe ich doch die Gabe, sie trotzdem mit ihnen zu telefonieren und sie trotzdem zu umarmen, halt seelisch, energetisch. Ich weiß, dass es, wenn wir den Körper loslassen und wenn uns bewusst ist, dass wir jetzt in diesem Übergang sind, dass wir alle abgeholt werden, uns allen all das erklärt wird, was wir wissen müssen in dieser Sterbephase, in dieser Übergangsphase, wir alle dann auf unser Leben zurückblicken und umfassende Erkenntnisse erlangen. Das ist der erste Schritt, nachdem jemand den Körper losgelassen hat. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Dann sucht die Seele, und das ist mir damals nach dem Kaminunfall, nach dem Brandunfall genauso geschehen, dann sucht die Seele wieder Kontakt. Also Mutter oder Vater suchen wieder Kontakt und meistens stellen sie fest, meine Familie hört mich nicht mehr. Sie sehen mich nicht mehr. Ich bin zwar energetisch anwesend, würde dich gerne mal fragen, spürst du die Anwesenheit deiner Eltern ab und zu?
Interessanterweise habe ich unmittelbar, als ich die Nachricht bekam, dass mein Vater reanimiert wurde, habe ich schon den ersten Kontakt gehabt und wusste, er ist schon drüben. Und der Kontakt ist geblieben. Es gab eine kurze Unterbrechung von etwa 7 Tagen oder 8 Tagen, wo kompletter Stillstand war. Das wurde mir aber auch gesagt, dass das passieren wird. Und dann kam es mit voller Wucht an einem Sonntag in Form von, ich glaube, 6 oder 7 Regenbogen an einem Tag auf der Strecke vom Taunus nach Norddeutschland an unterschiedlichen Stellen. Völlig crazy. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört, dass jemand 6 Regenbogen an unterschiedlichen Stellen auf einer 3-stündigen Fahrt erlebt hat. Bei meiner Mutter ist es jetzt anders. Da habe ich überhaupt keine Wahrnehmung. Aber mir ist auch bewusst, dass sie sich wahrscheinlich in einer Regenerationsphase befindet, in ihrer Unbewusstheit erstmal langsam aufwacht. Ne? Und ich bin da sehr im Vertrauen, dass dieser Kontakt dann auch passiert. Es ist natürlich so ein Aspekt da, der ungeduldig ist, ne, und sich vielleicht auch so ein klein bisschen sorgt. Aber im Grunde weiß ich, das wird passieren und alles ist gut.
Also ich habe halt den Tod am eigenen Leib erlebt in diesem Moment. Ich weiß, was es bedeutet zu sterben. Und ich weiß, was dieses Hinübergehen in Wahrheit ist. Es ist nichts anderes als eine außerkörperliche Erfahrung,
ja,
in der sich allerdings der Körper, in der der Körper nicht mehr gebraucht wird, der dann loslässt, sich dieses Körperbewusstsein wieder in die seelischen Welten zurückzieht und dann irgendwann, wenn die Zeit reif ist, ein neuer Körper gebildet wird. Ich weiß, dass der Kontakt nach wie vor aufrecht erhalten werden kann von beiden Seiten, je nachdem, wie wir das wollen. Und die Trauer ist meistens, wenn wir traurig werden, weil wir jemanden verlieren, den wir lieb haben, hat meistens damit zu tun, weil etwas nicht gesagt wurde, weil Zeit nicht sinnvoll und tief miteinander verbracht wurde, weil offene Dinge zurückgelassen wurden. Wenn wir mit unseren Liebsten das Leben auf eine Art und Weise teilen, dass wir ihnen sagen, wie sehr wir sie lieben, dass wir nah sind und auch nahbar sind und auch fordern, sag mir, was du fühlst, sag mir, wie es dir geht, ich möchte dich sehen, ich möchte dich wirklich sehen, dann sind meistens keine großen Löcher, die zurückbleiben.
Ja, ganz, ganz wichtig. Genau das ist der Aspekt im Leben, der mir jetzt auch wieder bewusst geworden ist. Kommunikation und Offenheit im Umgang mit unseren Liebsten. Sagt, was gesagt werden will. Und dann ist die Trauer nicht unbedingt so, dass sie einen ganz klassischen Weg geht. Ich habe mich so geärgert, weil es haben sich Leute bei mir gemeldet, die gesagt haben, du wirst jetzt durch die und die Schritte der Trauer gehen. Das wird so und so lange dauern. Und in mir hat es geschrien und gesagt, nein, ganz sicher nicht, ne, weil ich erlebe das anders. Und ich denke sowieso, jeder erlebt Trauer auf eine ganz individuelle Art und Weise. Aber ich bin in der glücklichen Lage, dass bei mir zwischen mir und meinen Eltern, sowohl bei meinem Vater als auch bei meiner Mutter, da waren keine offenen Wunden. Damit, ich war geheilt und es war alles gesagt. Ich hatte die Möglichkeit, sowohl bei meinem Vater als auch bei meiner Mutter, gute Zeit mit ihnen zu verbringen, auch in den letzten Metern. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Natürlich ist der Schock da, natürlich ist auch das Unverständnis immer mal wieder da auf weltlicher Ebene, aber ich kann sagen, ich bin 9 Tage nach dem oder 8 Tage nach dem Tod meiner Mutter plötzlich aufgewacht, habe gewusst, so, ich kann atmen, es ist gut und ich kann auch heute sagen, mir geht's gut, auch wenn das in meiner Verwandtschaft auf Unverständnis getroffen ist, aber mir ging es gut, warum soll ich das leugnen?
Ja, weißt du, es gibt keine Schuld. Also du hast eben erwähnt, sie sind durch Suizid gegangen. Und A, gibt's keine Schuld. Hinterbliebene fragen sich ganz oft, hätte ich was verändern können? Hätte ich was machen können? Hätte ich diesen extremen Schritt aufhalten können? Nein. Also so einen Schritt können wir nicht aufhalten, denn den steuert die Seele. Wir hätten es vielleicht etwas herauszögern können, aber den Geburts- und den Todeszeitpunkt steuern nicht wir. Und das andere ist, alles hat immer einen Sinn, einen höheren Sinn, auch wenn wir ihn selbst nicht verstehen. Und einer meiner liebsten Sätze, die ich auch immer wieder weitergebe, ist, ich muss nicht wissen, wie und ich muss nicht wissen, warum. Es ist, wie es ist. Ja, also das hebelt diesen Verstand aus, der versucht, der Verstand zu begreifen, wie kann das passieren, warum, was hätte man anders machen können. Aber wenn wir sagen, okay, es ist, wie es ist, ich muss nicht wissen, wie ich jetzt weiterleben kann, sondern es wird sich ergeben, ich muss nicht wissen, warum etwas passiert ist, das holt uns ins Hier und Jetzt und in die Anerkennung. Es ist, wie es ist. Und damit tust du zum Beispiel deinen Eltern den allergrößten Gefallen, indem du an ihre Entscheidung, so schmerzhaft sie auch sein mag, anerkennst.
Vielen Dank für die Worte. Sehr, sehr berührend und auch sehr klärend für mich und sicherlich auch für viele andere, die uns hier heute zuhören. Jetzt klingt aus deinen Worten und das so zum Abschluss jetzt nochmal, weil das auch ein Thema ist, was bei dir in den sozialen Medien sehr präsent ist momentan, Manifestation. Du hast jetzt gesagt, lebe im Hier und Jetzt, ne, und mach dir keine Gedanken über die Gründe und wohin es geht. Und ich weiß, man kann das nicht in drei Sätzen erklären, ne? Was ist Manifestation, aber wie lebst du das für dich? Weil du lebst augenscheinlich den Traum vieler, vieler Menschen und viele möchten natürlich wissen, wie kann ich das auch machen? Was ist für dich Manifestation und wie lädst du Manifestation ein?
Also die Menschen oder auch ich suchte früher immer nach einer Betriebsanleitung. Gib mir doch jemand eine Erklärung, wie funktioniert hier unser Leben? Es ist so einfach, wenn wir uns selbst aus dem Weg gehen, wenn dieser Denker da oben endlich mal Ruhe gibt und wenn wir die Lenkung einer höheren Instanz übergeben. Und das ist bei mir einfach der Fall. Also mittlerweile, es war nicht immer so, mittlerweile ist so, ich brauche mir eigentlich nur etwas wünschen. Und diesen Wunsch wie bei Bestellung im Universum nach oben abgeben und die Antwort kommt. Und dann fügen sich die Synchronizitäten und die Ergebnisse. Und das Leben zeigt mir, wo es mich haben möchte. Und das ist für mich Manifestation. Manifestationskraft heißt, unsere Macht der Wahl, die wir alle haben, bewusst zu nutzen. Und die meisten Menschen nutzen sie unbewusst. Die sagen, ich will nicht. Ich will dies nicht, ich will jenes nicht. Es ist eine extreme Entscheidung mit einem extremen Gewicht. Sie machen dadurch Türen zu, die Dinge, die sie nicht wollen. Aber sie fokussieren sich auch auf nichts. Sie wissen gar nicht, was sie wollen. Und sie geben keine Richtung vor. Das ist ein bisschen, als würden wir im Auto sitzen und ständig nur im Kreis fahren, weil wir uns nicht für irgendeine Richtung entscheiden können. Wir wissen nur, wo wir nicht hinwollen. Und wir alle manifestieren ständig mit jeder einzelnen Entscheidung. Und sobald wir lernen, das bewusst einzusetzen, unser Bewusstsein in diese bestimmten Schwingungswelten zu lenken, dann antwortet uns das Leben. Und da spielt es keine Rolle, ob es sich um Gesundheit dreht oder um einen Ferrari, den man sich wünscht, oder den leichtesten Lebensweg.
Vielen Dank dafür. Ich möchte an dieser Stelle noch deine Bücher erwähnen, weil ich sie als unglaubliches Geschenk empfunden habe. Einmal das Buch über deine Geschichte, 9 Tage Unendlichkeit, aber auch dein letztes Buch, Die Unendlichkeit in dir. Kannst du noch ein paar Worte über das zweite Buch insbesondere sagen? Die Absicht dahinter und was ist die Botschaft?
Das erste Buch war meine Geschichte. Und es ist auch nicht meine Geschichte, es ist eigentlich die Geschichte von jedem von uns. Und was ich erlebt habe in diesen 9 Tagen und danach. Das zweite Buch ist wie eine Art Handbuch geschrieben. Warum inkarnieren wir überhaupt? Wie funktioniert denn das, dass die Seele hier in diesen Körper inkarniert und wir trotzdem Angst erleben? Ja, wenn wir bedingungslose Liebe sind, wäre das eigentlich unmöglich. Dieses zweite Buch bringt uns in Kontakt mit den Lichtfühlern, also wie wir Menschen eigentlich fühlen, wie das energetisch aussieht, warum wir mit bestimmten Schwingungswelten so stark in Resonanz gehen und warum nicht und wie wir das verändern können. Das zweite Buch geht sehr in die Tiefe, es erklärt sehr vieles energetisch, hat Audioreisen mit drin, wo wir zum Beispiel unsere Lichtfühler mal bewusst wahrnehmen können und mal einziehen können oder in bestimmte Schwingungen hinein ausstrecken können. Und es hilft den Menschen herauszufinden oder beginnen zu können, herauszufinden, wer sie wirklich sind. Wir sind nämlich die großartigsten, genialsten Geschöpfe in diesem gesamten Universum.
Liebe Anke, mit diesem Satz, glaube ich, kann man es nicht besser zusammenfassen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Das ist eins der Gespräche, die ich enorm wertschätze. Ich habe so viel davon mitgenommen und es schwingt so nach auch im Moment noch. Und ich werde mir die Aufnahme gleich nochmal anhören. Da sind so viele Punkte, wo ich in Resonanz gegangen bin. Ich bin unglaublich dankbar.
Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich revanchiere mich. Ich lade dich in meinen Podcast Erwachtes Bewusstsein ein.
Oh, da bin ich aber glücklich. Vielen, vielen Dank, liebe Anke. Das ist eine große Ehre für mich. Ich wünsche dir alles Gute und bis dahin.
Oliver, ich danke dir. Euch danke ich fürs Zuhören.